In dem Krimi »Wenn der Tod in Dur erklingt« geht es um den genialen, autistischen Pianisten Pietro, alias Felix, der infolge seiner Störung zu einem ebenso genialen Mörder wird. Er nimmt das Leben und die ihm umgebenden Menschen nur als Noten und Musik wahr. Er fühlt nicht, er denkt nicht und er handelt nicht wie andere Menschen. Er hört nur Musik, die so manches Mal für ihn auch sehr quälend und unerträglich ist. Dann muss er sie und ihren menschlichen Ursprung eliminieren, wenn ihm nämlich eine neue Komposition daraus nicht gelingt. Der Mörder ist also von Anfang an bekannt. Und dennoch ist das Buch voller Spannung. Ich heiße Pietro. Als ich die Eizelle und das Sperma meiner Eltern mit dieser irrsinnigen Geschwindigkeit aufeinander zuschwimmen sah, dachte ich mir noch, um Gottes Willen, haltet sie auf. Dann war das Unheil schon geschehen. Ich heiße Pietro. Nichts und niemand kann mir verhindern, was ab diesem Zeitpunkt geschehen wird. Nein, geschehen muss. Wach auf, meins Herzens Schöner. Das genetische Chaos meiner Eltern hat sich in mir zu einem ekstatischen Hochgesang eines verrückten Orchesters vereinigt und ich bin sein Dirigent, Musiker und Zuhörer gleichermaßen. Es erfüllt mich mit tiefem Entzücken, wenn sich mein ganzer Körper zu gewaltigen Meisterinstrumenten erhebt und alles in mir vibriert. Meine eigenen Stimmungslagen, aber auch die Gedanken und Gefühle meines Gegenübers hallen in mir wieder im Klang zum Beispiel einer Geige, eines Pianos, einer Pauke oder auch einer Posaune. Und so weiß ich immer, was andere Menschen in meiner Gegenwart empfinden und was ihnen gerade durch den Kopf geht. Ich kann mich nur davor retten, indem ich in mir ein oder mehrere passende Instrumente anstimme und dann sogar ganze Symphonien erklingen können, denn ich bin jederzeit in der Lage, viele Instrumente gleichzeitig in mir zu spielen. Und so stehe ich über allem und jedem. Als sich die Keimzellen meiner Eltern in diesem einen denkwürdigen Augenblick trafen, ereignete sich ein biblisches Erdbeben und das neue Zellgebilde mit Namen Pietro glich einem brodelnden Vulkan, der keinen Krater besaß, aus dem sich sein gewaltiger Druck hätte Bahn brechen können. So saß ich irgendwo in weichem, wabbligem Gewebe fest, umklammert und gefesselt von mütterlichem Instinkt und war dieser so schrecklich unausweichlichen Notwendigkeit von natürlichem Wachsen und Gedeihen ausgeliefert. Und je größer dieser feuchte Zellklumpen Pietro wurde, desto unerträglicher wurde mir die erzwungene Gefangenschaft in meiner Mutter. Was sie aß, musste auch ich zu mir nehmen. Was sie dachte und fühlte, musste auch ich ertragen, und es erfüllte mich mit explodierendem Widerwillen. Als ich Hände und Füße bekam, begann ich, um mich zu treten, zu zwicken und zu schlagen. Aber ich erfuhr dennoch keine Erlösung aus diesem Zustand wütender Hilflosigkeit. In diesem Moment beschloss ich, mich an ihr und der ganzen Welt, die da draußen auf mich wartete, für diese erlittene Demütigung durch meine innewohnende, absolute Freiheit von Moral und Gefühl zu rächen. Von da an sammelte ich meine ganze Kraft für diesen einen Moment, den man wohl Geburt nennt, und fasste den Entschluss, mich bis dahin ruhig zu verhalten. Und dann war es endlich soweit. Ich durfte den mir so verhassten Bauch dieser ekelhaften Person, die ich fortan Mutter nennen musste, verlassen. Ich machte meinen ersten selbstständigen Atemzug. Als ich größer wurde und meine Welt um eine weitere bestückt und so höchst unerfreulich kompliziert wurde, wurde jedoch auch meine Instrumentenpalette dadurch gleichzeitig unendlich bereichert. Mein Kerker innerer Qual aber wurde durch die Schulpflicht zwar größer, aber keineswegs weniger finster. Im Gegenteil, das Gefängnis meines elterlichen Erbes wurde mir nur noch unerträglicher. Hass und Wut auf mein ungebetenes Leben fanden ihren Ausdruck in schrillen, atonalen Orgelklängen der Lehrer, welche in meinen Ohren schmerzhaft dröhnten und in meinem Kopf ein geradezu unerträgliches Klangchaos veranstalteten. Mitschüler quälten meinen Kopf durch ihre hohen, pfeifenden Töne und ihren stumpfsinnig hämmernden Trommelschlägen. Körperliche Berührungen tobten als wütende Trillerpfeifen in meinen Ohren und erzeugten aggressivste Klänge in mir. Ich vermochte es irgendwann nur noch durch die Einnahme von Tabletten und anderer Substanzen zu ertragen. Spätestens dann allerdings veränderte es sich zu einem wahrhaft inspirierenden Orchester mit zuweilen sphärischer Chorbegleitung, welches mich mit Macht im Herzen ergriff und mich zu Tränen zu rühren vermochte. Dieses Spannungsfeld des real existierenden Lebens ist es, das mich nur durch das Erleiden abgrundtiefer akustischer Verzweiflung eben dann auch diese geniale und einzigartige musikalische Euphorie erschaffen und erleben lässt. Das beschreibt das ganze Glück und Unglück meiner Existenz. Ich höre ein süß Getöne von kleinen Waldvöglein. Meine Eltern waren Kaufleute. Neider, von denen wir reichlich umgeben waren, würden nun wohl eher spöttisch lächelnd einwenden, dass es sich dabei nur um einen winzigen Kramerladen mitten auf dem Dorfplatz gelegen handelte, in dem es zwar so gut wie alles gab, aber eben meistens nur billigen Ramsch. Noch dazu war von meinen Eltern eine stete Abwanderung der Kundschaft zu beklagen, die seit einem Jahr in einen neu eröffneten, riesigen und supermodernen Einkaufsmarkt im Gewerbegebiet am Rande unseres Dorfes strömte. Geblieben waren uns so deshalb nur noch die Alten und Behinderten, Menschen, denen ein anderer Weg zum Einkauf als zu uns nicht beschieden war. Wenn ich es nicht verhindern konnte, dass ich im Laden mithelfen musste, dann war mir der Anblick dieser Kunden ein ständiger Gräuel und ein permanenter Angriff auf meine Sinnesorgane. Die schrägen Töne in meinem Kopf schwollen immer mehr an, bis es in meinem Hirn und in meinen Ohren nur noch so blitzte und grollte. Es kam vor, dass ich von diesen Missklängen so überflutet wurde, dass mir entweder keine Zeit mehr blieb, sie in eine akzeptable Melodie einzufügen, oder es mir schlicht nicht gelang. In solchen Momenten fiel ich dann regelmäßig unter heftigsten Zuckungen bewusstlos zusammen, mit Schaum vor dem Mund und furchterregend verkrampften Gliedern. Der Hausarzt hatte meinen Eltern nach meinem ersten Anfall versichert, dass ich nur unter einer eher harmlosen Form der Epilepsie leiden würde. Mein 3 Jahre jüngerer Bruder Jo war hässlich wie die Nacht, aber ein gutmütiges und liebes Kind. Die Musik, die ich in seiner Anwesenheit hörte, unterstrich diese Eigenschaften. Es waren sanfte, helle Flötentöne, die jedoch leider immer nur kurz und oberflächlich andauerten und infolge seiner körperlichen Hässlichkeit auch immer wieder von mir sehr unangenehmen Dissonanzen durchzogen wurden. So war ich in seiner Anwesenheit fortwährend nur damit beschäftigt, seine disharmonischen Klänge in dazu passende Melodien einzubauen, die dann doch wieder einigermaßen hübsch anzuhören waren. Meine Schwester Julia dagegen, die ein Jahr nach mir das Licht der Welt erblickt hatte, blieb stumm. Tatsächlich war sie neben einer anderen Frau, die ich aber erst sehr viel später kennenlernen sollte, der einzige Mensch, deren Gedanken und Gefühle ich in mir nicht hören konnte, und das blieb auch mein ganzes Leben lang so. Kam sie ins Zimmer herein, hörte ich nur das Geräusch der Tür und ihre leichten Schritte. Sie selbst erschien mir seltsam gesichtslos. Es irritierte mich ungemein, dass ich nicht wusste, wer und wie sie war, was sie dachte und fühlte, was sie vorhatte. So ging ich ihr aus dem Weg, wo und wann immer es mir nur möglich war. Und dann gab es seit kurzem noch das Baby Felix, das seit seinem Auftauchen in unserem Haushalt die Musik in diesem Hause dominierte. Es plärrte den ganzen Tag und die Flöten in mir pfiffen und schrien, dass mein Kopf nur noch so schmerzte und dröhnte. Solch ein Orchester konnte es gar nicht geben, welches diese Töne hätte integrieren und harmonisieren können. Es musste schnell etwas geschehen, wollte ich darob nicht noch wahnsinnig werden. Ich überlegte und sann, während seine Flöten mir das Hirn zerrissen und meine Ohren quälten. Und eines Tages war es endlich wieder ruhig. Meine Mutter trocknete sich nach ein paar Tagen die Augen und erklärte uns, dass unser Bruder Felix in der Nacht unter seinem Kissen erstickt sei. Niemand könne verstehen, wie es geschehen sei, da sie sich doch eigentlich sicher sei, dass das Kissen gar nicht in der Wiege gelegen hätte und dennoch habe es sich am Morgen über seinem winzigen Gesicht befunden. Ich lauschte versonnen, sanften, klaren Klavierakkorden, die sich zu einem opulenten Motiv steigerten und sich endlich in einer unfassbar berührenden Sonate zusammenfanden, während ein harmloses Lächeln über meinen Mund zog. Ich war 8 Jahre alt und hörte zum ersten Mal in meinem Leben ein kleines Klavieropus in mir, dessen reine Klänge und vollendete Harmonie mich mit unbeschreiblicher Wucht packten und nicht mehr losließen. Diesen Augenblick des Glücks musste ich allerdings in der Folgezeit mit zunehmendem Geigengekreische in Gestalt meiner Mutter bezahlen. Meine epileptischen Anfälle häuften sich wieder. Schließlich brachten sie mich in die Klinik, um der Sache näher auf den Grund zu gehen. Nach 2 Wochen wurde ich mit Rezept und genauer Anweisung, wann und wie die Medikamente einzunehmen waren, entlassen, jedoch ohne, dass die Ärzte irgendetwas in meinem Kopf oder sonst wo gefunden hätten, was die Anfälle hätte erklären können. Mit Einnahme dieser Tabletten erklomm ich wunderbarerweise die nächste Stufe auf dem Weg zur musikalischen Perfektion. Ich hörte plötzlich schärfer. Ich komponierte schöner, ich sah und fühlte nur mehr in Noten und ich dachte ab diesem Zeitpunkt ausschließlich in Partituren. Ich stürzte ins Bodenlose, als ich langsam zu begreifen begann, dass die Wirkung meiner Medikamente zu verblassen schien. Meine Verzweiflung darüber erzeugte mir zusätzlich ein wütendes musikalisches Chaos, welches mich derart in Rage versetzte, dass ich einen Schulverweis nach dem anderen bekam. Mein Vater schlug mich, sperrte mich ein und drohte mich von der Schule zu nehmen. Ich bedurfte meiner inneren Musik mehr als je zuvor und fand sie doch nicht mehr. Ich fand keinen Ausweg mehr aus meiner inneren Not. Als ich eines frühen Abends durch den Park wanderte und mir 2 sehr verwahrlost aussehende Typen kleine runde Pillen anboten, sollte mein Stern strahlender aufgehen als jemals zuvor. Ich war zu diesem Zeitpunkt bereits 16 Jahre alt. Nachdem ich mir eine dieser Pillen in den Mund geschoben hatte, verwandelten sich die noch zuvor so grässlichen Klänge dieser Zerlumpten plötzlich in ein Concerto Furioso, wie ich es bis dahin noch nie in mir vernommen hatte. Um mir die nötigen Mittel für den mir lebensnotwendigen Nachschub zu verschaffen, begann ich selbst damit zu dealen. Und dann kam es, wie es wohl kommen musste. Ich wurde erwischt und mir der Schulverweis in Aussicht gestellt. Mein Vater kam meinem Rauswurf zuvor und nahm mich von der Schule. Er steckte mich in seinen muffigen Laden, damit ich eine ebenso stumpfsinnige wie ohrenbetäubende Ausbildung als idiotischer Einzelhandelskaufmann absolvieren sollte, um irgendwann eines Tages das Geschäft übernehmen zu können. Ein halbes Jahr, nachdem ich in dieser elterlichen Sackgasse gelandet war, starben meine Eltern, weil in unserer Wohnung über dem Laden in der Mittagspause, in der sie sich zu einem Schläfchen hingelegt hatten, ein Feuer ausgebrochen war. Sie hatten sich nicht mehr rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen können und die Wohnung brannte bis auf die Grundmauern ab. Meine jüngeren Geschwister wurden in einer Pflegefamilie untergebracht und ich landete im Waisenhaus. Ich habe meine Geschwister lange nicht mehr wiedergesehen und ehrlich gesagt, ich habe sie auch nie vermisst. Noch mit dem Tag meiner Volljährigkeit verließ ich mein Heimatdorf und tauchte unter. Nur meine Musik und mein einzigartiges Talent im Gepäck. Huldreichster Tag, dem ich aus dichters Traum erwacht, das ich erträumt, das Paradies. Felix lehnte sich gegen eine Wand in der Nähe des kleinen Musiksaals in der musischen Fakultät. Sein Gesicht hatte sich gefährlich verfinstert und seine hasssprühenden Augen hielt er geschlossen. Seit er vor einem Jahr endlich in Regensburg sein Musikstudium hatte aufnehmen dürfen, verlief sein Leben nun genau so, wie er es sich zuvor immer erträumt hatte. Er hatte immer nur Musik studieren wollen, nichts anderes. Und nun diese Begegnung mit diesem Menschen, den er nie wiederzusehen erwartet hätte, von dem er nie geglaubt hätte, dass er ihm jemals wieder in die Quere kommen würde. Er war mittlerweile bereits im 3. Semester und seine Professoren waren allesamt durchweg begeistert von seinem großartigen musikalischen Potenzial. Alle seine Papiere und Zeugnisse waren in der Vergangenheit so ausgezeichnet gefälscht worden, dass niemandem etwas bei der Zuteilung seines Studienplatzes aufgefallen war. Schweren Herzens hatte er vor einigen Jahren seinen Namen Pietro begraben und war eher verdrossen, als Felix Kunz wieder auferstanden. Und nun war er endlich am Ziel seiner Träume. Und von niemandem würde er sich diesen großartigen Traum jemals wieder zerstören lassen und schon gar nicht von diesem Bastard. Äußerlich hatte er sich auch dank kosmetischer Eingriffe so sehr verändert, dass er hoffentlich auch nicht mehr befürchten musste, von irgendjemandem aus der Vergangenheit erkannt zu werden. Zumindest hatte er das noch bis vor wenigen Wochen geglaubt. Er hatte sich also sehr schnell etwas einfallen lassen müssen und es war ihm gelungen. Nun brauchte er nur noch Geduld. Aber die Musik, die er in sich hörte, während er diesen Menschen trotz der Entfernung nicht mehr aus den Augen verlor, beruhigte ihn. Keine Spur, nichts durfte dann auf ihn zurückführen. Und so fiel es ihm auch nicht weiter schwer, sich in genau dieser Geduld zu üben. Felix schloss die Augen, als sich in ihm ein brausendes Orgelkonzert erhob und ihn schwerelos werden ließ wie einen majestätischen Raubvogel, getragen von seinen mächtigen Schwingen auf einer Säule geistlicher Choräle. »Schwesterlein fein, lass mich dein Brüderchen sein.« Julia Neubauer ging tief beunruhigt in ihrem Wohnzimmer auf und ab. Es hatte sie vorhin bei der Polizei all ihre Kraft und Entschlossenheit gekostet, ihren inneren Sturm vor den beiden Kommissaren zu verbergen. Als sie gehört hatte, dass die zwei auch noch andere Motive hinter dem Tod ihres Bruders in Betracht zogen, war sie beinahe in die Knie gegangen vor Schreck. Sie hatten damit einen extrem wunden Punkt in ihr berührt, den sie seit dem Tod ihres kleinen Bruders Felix mit sich herumschleppte. Und der war dann durch den Tod der Eltern wahrhaft nicht kleiner geworden. Pietro war ihr von klein auf unheimlich gewesen. Sie konnte nicht einmal genau sagen, weshalb eigentlich. Gut, er war immer anders gewesen als andere Menschen, aber das allein war noch kein Grund gewesen, sich vor ihm zu fürchten. Nein, es war sein Gesichtsausdruck gewesen. Diese Miene, die er vor beiden Unglücksfällen gehabt hatte und jene, die er danach zeigte. War sie schon seit dem Tod des Babys zum beschützenden Schatten von Johannes geworden, so ließ sie ihn nun seit diesem ausgebrochenen Feuer überhaupt nicht mehr aus den Augen. Und so war sie auch unendlich erleichtert gewesen, als Jo und sie von Pietro endlich getrennt worden waren. Aber erst als Pietro ganz verschwunden war, hatte sie endgültig aufatmen können. Jo dagegen hatte seinen großen Bruder immer sehr schmerzlich vermisst, und so war er auch freudig erregt gewesen, als er Pietro endlich wiederentdeckt zu haben glaubte. Fest entschlossen war er gewesen, ihn zu finden, und hat ihre vorsichtigen Einwände beinahe zornig und unübersehbar enttäuscht von ihr abgeschmettert. Vor 2 Monaten hat er dann auf einmal aufgehört, davon zu reden. Als sie nachgehakt und ihn sorgenvoll gefragt hatte, ob er Pietro denn nun eigentlich gefunden habe, hat er abgewunken und es entschieden abgestritten. Nun ließ sie das Gefühl, dass Pietro etwas mit Jos Tod zu tun hatte, nicht mehr los, und es wurde von Minute zu Minute unaufhaltsam stärker. Seltsam. Sie hatte mittlerweile keinen Zweifel mehr daran, dass Pietro Jos Mörder war. Die Frage war nur, warum? Warum, um Himmels Willen, wollte Pietro seine Geschwister töten?